Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Heute im Trommeltalk. Vincent Golli. Geboren 1993. Wohnt derzeit in Hamburg. Moin Moin und einen herzlichen Gruß nach Hamburg. Ich bin Felix Kraft und das ist der Trommeltalk und heute spreche ich mit Vincent Golli. Und Vincent Golli kennt ihr vielleicht von Gospel Jobs oder auch von Pimpy Panda. Und da hören wir mal kurz rein. Finde. Und ich muss sagen, heute bin ich nicht der ideale Interviewpartner für Vincent, denn ich muss gestehen, ich bin ein Fan von Vincents Trommelei, denn ich finde es einfach mega und mega geschmackvoll, wie er spielt. Ah, tierisch geil. Und darum freue ich mich so sehr, Vincent da ein paar Fragen stellen zu können, die mir unter den Nägeln brennen. Und ich muss sagen, die Antworten, ja, die waren wirklich interessant. Wie Vincent zu seinen Grooves kommt, wie er die ausarbeitet und wie er arbeitet, das ist wirklich echt spannend. Und ja, unterscheidet sich auch, finde ich, ziemlich von der Art und Weise, wie ich das bislang hier im Trommeltalk gehört habe. Aber hört selber. Und somit wünsche ich euch viel Spaß hier im Trommeltalk. Hallo Vincent, herzlich willkommen bei mir hier im Trommeltalk. Ich freue mich tatsächlich riesig, dass ich dich hier im Trommeltalk habe. Denn ich bin nicht nur Fan von Pimpy Panda, sondern auch von deinem Trommeln im Speziellen und finde das mega geil, dass du hier bist. Also ein herzliches Willkommen.
Felix, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch tierisch dabei zu sein und ja, danke, dass du mich angeschrieben hast. Ich freue mich auf den Talk mit dir. Cool.
Ja, ich mich auch. Und wir starten einfach in medias res und ich frage dich mal, wann hast du denn mit Schlagzeug angefangen? Also das kann ja gar nicht so lange her sein, weil so alt bist du ja noch gar nicht.
Ach doch, du, das fühlt sich jetzt auch schon ganz schön lange an. Also ich habe mit 7 Jahren angefangen an der Städtischen Musikschule. Da habe ich ganz regulär, wie wahrscheinlich auch viele von euch Hörern, moin alle, einfach mit regulärem Schlagzeugunterricht angefangen. Und in meiner Heimatstadt. Ganz normal eigentlich.
Wie alt warst du, als du angefangen hast?
Genau, 7 war ich. Und ich habe davor so eine musikalische Früherziehung in so eine Bongo-Klasse gemacht. Aber mit 7 Jahren hatte ich dann richtig Bock auf Schlagzeug.
Ah, cool, das ist echt interessant, weil so die jungen Kandidaten hier im Trommeltalk, die sind echt alle super gut ausgebildet. Die fangen alle so früh an. Gestern habe ich einen Talk gehabt mit Michael Küttner. Der ist Professor für Jazz-Schlagzeug in Köln. Der hat, rat mal, mit wie vielen Jahren der angefangen hat.
Wahrscheinlich mit 4 oder 5.
Nee, mit 16.
Ach,
autodidaktisch.
Wahnsinn, ja.
Was hast du mit 16 gemacht? Da hast du schon deine erste Platte aufgenommen wahrscheinlich.
Lass mich kurz überlegen. Ja, mit 16 habe ich auf jeden Fall zu Hause schon so die erste Golli-CD dann eingespielt. Also das war die Phase, da habe ich gar nicht so viel Schlagzeug gespielt, sondern mehr Klavier und Songs geschrieben und gesungen. Und die ist zum Glück auch nicht auf Spotify verfügbar, aber das war meine erste CD, die ich irgendwie so rausgebracht habe, dann einfach auf eigene Faust, genau.
Ja, weil mit 15, also das ist ja lustig, ich bereite mich ja immer so ein bisschen vor auf meine Interviewgäste hier Und das weißt du wahrscheinlich selber, wenn man nach dir sucht. Du hast noch eine coole Webseite.
Und ach nein, die gibt's noch.
Ich dachte,
die wäre
lange. Ich bin Vincent Golli, Musiker, 15 Jahre alt, komme aus Bremerhaven. Das ist super. Und ich habe direkt die Frage, wer ist eigentlich Bob?
Die muss ich unbedingt runternehmen.
Wer ist denn Bob eigentlich?
Bob oder Rob?
Nee, da steht Bob.
Bob war mein erster Schlagzeuglehrer.
Ah, genau. Okay. Ah, wie cool. Den hast du da super cool angesprochen.
Ja, sehr lustig. Hat er die Credits da. Super. Und den würde ich auch gerne mal wieder treffen. Vielleicht klappt das ja Weihnachten. Wobei jetzt im Lockdown es ja schwierig ist, so Bekannte zu sehen, wenn man wieder in die Heimat fährt.
Ja. Und das heißt, du hast aber auch schon echt früh irgendwie so die Idee gehabt, ich will Musiker werden.
Ja, also das hat sich, ich glaube, so mit 12, 13 Jahren war mir das dann ziemlich klar, dass ich das machen will und auch 100% und kein Plan B, sondern Vollgas. Also glücklicherweise hatte ich da schon so meine ersten Gigs, das war ganz abgefahren. Also mit 12 Jahren war ich relativ viel unterwegs mit dem Gospelchor in Bremerhaven, mit den Prayers and Preachers als Schlagzeuger. Das war, die waren, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die so erfolgreich wurden. Das müsste 2006 gewesen sein, dass die bei einer Chor-Casting-Show damals Grand Prix der Chöre irgendwie mitgemacht haben. Mhm. Und deshalb gab es eigentlich deutschlandweit relativ gute Auftritte, auch Fernsehauftritte und das volle Programm. Also ich meine, da sind dann natürlich mal so ein paar Corporate-Events dabei gewesen und so ein paar Empfangssachen. So alles, was von Chor bieten sich natürlich flexible Sachen an. Das waren jetzt nicht alles Shows, aber trotzdem kam ich dann so mit 13, 14 Jahren so um den Dreh, habe ich bestimmt irgendwie 90 Auftritte mit denen im Jahr gespielt. Und das war für mich natürlich irgendwie klasse. Da habe ich halt super viel Bühnenerfahrung schon sammeln können. Und dachte, oh, das mache ich hauptberuflich, da habe ich Lust drauf.
Ja, cool. Und so, wie ist es so dann weitergegangen bei dir? Hast du dann weiter Schlagzeugunterricht genommen natürlich erstmal oder hast du das irgendwann komplett drangegeben und dich nur noch auf sozusagen deine Karriere fokussiert?
Ja, also ich wollte eigentlich dann eben einfach Schlagzeuger sein mit Vollgas und meine Band haben, in der ich irgendwie Schlagzeug spiele. Aber so richtig habe ich leider in Bremerhaven da das nicht geschafft, eine Band aufzubauen mit der Musik, die mir gefallen hat, und dabei Schlagzeuger zu sein. Und dachte irgendwie, ich kann das so viel besser in die Hand nehmen, wenn ich einfach selber der Bandleader werde und Songs schreibe. Und dann habe ich irgendwie autodidaktisch ein bisschen angefangen, noch Keyboards zu spielen und dann meine eigenen Songs geschrieben und meine eigene Band gegründet. Das war so ungefähr mit 15, 16 rum. Das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil das so die Zeit war. Und dann hat es tatsächlich eigentlich bis zum Studium gedauert, dann habe ich die Aufnahmeprüfung für Pop-Schlagzeug in Osnabrück gespielt oder in Osnabrück bin ich reingekommen ins Studium, dass ich mich da eigentlich dann eher wieder so total auf Schlagzeugspielen konzentriert habe. Also ja, in Bremerhaven hatte ich dann tatsächlich so eine Phase zwischendurch, wo ich gar nicht wirklich fleißig geübt habe, zumindest nicht Drums. Aber vielleicht war das musikalisch gar nicht schlecht, dass ich da so ein bisschen breiteren Blickwinkel bekommen habe und eben einfach eine Weile auch Keyboards gespielt habe.
Mhm. Hast du dann auch in einer Band Keyboards gespielt oder hast du hauptsächlich dann deine Musik gemacht?
Genau, also ich habe dann so in ein, zwei Bands auch Keyboards gespielt und aber maßgeblich selber produziert, mein eigenes Zeug vorangebracht. Und in meiner Band, also das war dann die Golli 1.0, die erste Golli-Kapelle quasi, da habe ich Keyboards gespielt und gesungen.
Ja, cool. Super cool, super cool. Ich merke gerade, dass ich eigentlich hier... Ab jetzt gibt es ein bisschen besseren Ton, zumindest für die Zuhörer, weil wir hier alles so improvisiert haben. Fehlte mein Mikrofon, aber das kriege ich vorher schon auch korrigiert. Aber jetzt ist der Ton noch mal besser.
Ja, cool.
Das ist mir gerade aufgefallen. Okay, und du hast dann studiert und wann hast du denn Pimpi Panda kennengelernt? Weil das ist ja jetzt, glaube ich, nach wie vor dein Hauptprojekt, so, ne?
Genau, also Pimpi Panda war dann, das ist einfach das Beste, was mir passieren konnte. Das ist so, so cool. Wir haben uns im Studium alle kennengelernt. Also wir haben nicht alle gemeinsam studiert, aber der Kern der Band würde ich sagen schon. Daniel Hopf, mein Lieblingsbassist und bester Kumpel auf dem Planeten, leider sehr große Distanz. Also ich wohne jetzt in Hamburg, er wohnt in Bielefeld, aber wir waren einfach die letzten Jahre so viel zusammen unterwegs. Wahnsinn. Und genau, Daniel hat die Idee gehabt, in seinem Studium nochmal eine Band zu gründen, mit der er Funk, Neo Soul, Gospel, diese Sachen irgendwie umsetzen kann. Und ist da auch ganz intuitiv rangegangen und hat gedacht, ach, ich rufe einfach die coolsten Leute an, die ich so kenne, mit denen ich spielen will. und mach einfach mal keinen Plan und kein Konzept und ich miete uns einfach mal im Studio ein und mal gucken, was dabei passiert. Und das war, glaube ich, 2014. Also wir springen jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen durch die Jahre.
Da völlig in Ordnung, ist, ja.
Ist nicht ganz so chronologisch, aber also da, zu dem Zeitpunkt war ich auf jeden Fall dann ja mitten im Musikstudium und total schon am Schlagzeug nörden und am 8 Stunden am Tag mir die Finger wund kloppen und alles Mögliche. Also da war ich dann, da habe ich wirklich nicht mehr viel Keyboards gespielt und da hatte ich dann auch meine zweite Golli-Platte schon irgendwie draußen und das Ding war dann irgendwie so ein bisschen am Ausfaden und wieder abgeschlossen und da ging es eigentlich schon los, dass ich mich so 100% auf Schlagzeugspielen dann fokussiert habe. Und das mit Pimpy Panda war einfach das Beste, was mir passieren konnte. Ich meine, Daniel, Simon und ich, würde ich sagen, waren so ein bisschen die Driving Force. Tobi Müller und Alex Lipan eben dann dazu. Und wir fünf sind jetzt eben Pimpy Panda. Und das ist also der Kern der Band. Und das ist schon echt Wahnsinn, was ja da dann entstanden ist in der Zeit.
Ja, geile Sache, geile Sache. Also wie gesagt, ich bin auch Riesenfan von eurer Musik. Hab das auch durch Zufall über meine Freundin so kennengelernt. Die ist immer auf der Suche nach neuen Sachen oder nach irgendwas, was gerade so auftaucht. Und hat das gesehen und oder gehört und ich habe es auch gehört und habe gedacht, boah, ey, super geil. Also weil ich auch da, das muss ich jetzt leider einmal sagen, mache ich sonst selten, aber ich finde auch dein Drumming halt einfach unglaublich geschmackvoll. Also mega, mega Lob von mir, total cool. Felix, aber
danke dir. Wow.
Genug davon. Die Frage ist, hast du denn dann dein Studium abgeschlossen oder ist das dann, das hast du noch abgeschlossen?
Das habe ich ganz regulär abgeschlossen, genau. Das war mir auch wichtig, das irgendwie durchzuziehen. Und aber das war auch gar nicht so problematisch. Also ich sag mal so, die Bachelorarbeit dann irgendwie nebenbei schreiben. Ich habe dann dieses Projekt, ich weiß nicht, Analyzing Gospel Shops war auch ein Teil meiner, also das Buch, was ich 2018 veröffentlicht habe, das war auch ein Teil meines Studiums. Das war das sogenannte musikpädagogische Projekt. Also wir mussten so ein Projekt machen, die Bachelorarbeit schreiben, das Examenskonzert spielen. Und das sind eigentlich so die großen Säulen, die man sich dann aber zumindest in meinem Studium konnte ich mir das sehr flexibel einteilen und das hat alles wunderbar funktioniert, auch zusammen mit den Gigs, die dann glücklicherweise schon anstanden.
Ja, das ist auch wieder super interessant. Wie gesagt, ich habe ja gerade von Michael erzählt, der den Studiengang Jazz und Popularmusik für Schlagzeug in Köln eingerichtet hat und mit Udo Dahm, glaube ich, die ersten beiden waren, die überhaupt sowas für Schlagzeug möglich gemacht haben. Er hat erzählt, dass er damals auch studiert hat und Schlagwerk studieren musste, klassisch, weil es halt einfach gar nichts gab. Und heute ist da die Möglichkeit und die Auswahl so groß, ne? Und ja. Du sagst ja auch, du hast davon mega profitiert, weil du da die Leute kennengelernt hast, mit denen du heute Musik machst, ne?
Genau, nee, davon habe ich total profitiert. Also der Studiengang war einfach genau für das, was ich machen wollte, das Richtige. Und also es war, schlagzeugspielerisch bin ich da total weitergekommen, aber wie du schon sagst, das Netzwerk ist einfach da und auch die anderen Kurse oder ich sag mal, das Netzwerk ist da, das sagt man immer so. Was bedeutet denn das ganz konkret? Also sagen ja viele Leute, die anfangen zu studieren, ich möchte gerne studieren, weil da eben das Netzwerk sitzt. Also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt als Musik, wie habe ich mir das vorgestellt, als ich mein Studium aufgenommen habe. Ich glaube, ich habe mir das einfach so vorgestellt, dass ich einfach super viel Input bekomme und Tools an die Hand bekomme, das zu machen, was ich machen möchte.
Ja.
Und das ist definitiv der Fall gewesen. Was das Netzwerk angeht, finde ich, ist das immer noch so eine ganz nebulöse Sache, was denn das überhaupt eigentlich ist. Ich habe das Gefühl, man kommt mit ganz viel gleichgesinnten Menschen zusammen und die Leute, die ambitioniert sind und das machen wollen, die finden auch irgendwie zusammen und haben auch immer miteinander was zu tun. Und dadurch, dass man einfach seine Schritte dann in der, ich nenne es jetzt mal grob, Musikindustrie geht, seine ersten Schritte macht, seine ersten Aufträge vielleicht irgendwann spielt und sich das rumspricht, so lernt man einfach Leute kennen und baut sich eigentlich ein Netzwerk dann schon dadurch auf, aber das findet halt nicht nur im Studium statt, ne, sondern eigentlich, man fängt im Studium einfach an, mit Gleichgesinnten vernünftige Schritte in die richtige Richtung zu gehen und ja, erschließt sich dadurch dann aber sein individuelles Netzwerk. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt an der Hochschule in dem Moment, wo man anfängt zu studieren, dass man auf einmal in so einem Netzwerk drin ist. Also das ist ja häufig dann auch von der Popakademie in Mannheim so ein bisschen die Vorstellung. Das scheint bei einigen funktioniert zu haben. Also für mich persönlich hat es habe ich mir eher, oder ich musste mir mein Netzwerk eher selber dann aufbauen.
Ja, zumindest hat man da die Leute, die auch den gleichen Weg gehen wollen wie man selbst. Ne? Das ist schon mal von Vorteil auf jeden Fall.
Unbedingt. Also ich habe es erst schon erzählt, in meiner Heimatstadt habe ich dann probiert, meine ersten Bands zu gründen und Gleichgesinnte zu finden. Und das war immer alles so ein bisschen zäh. Und was einfach im Musikstudium passiert, ist eine Explosion der Euphorie. Ja. Alle haben Lust auf die gleiche Sache, alle haben total Bock an dem, sich stundenlang im Proberaum einzuschließen und Sachen auszuchecken. Man kommt total auf einen Nenner mit dem Musikgeschmack. Auf einmal merkt man, ey, ich bin ja gar nicht der einzige Exot, der an seiner Schule mit 15 Jahren auf Handymucke nicht Gangster-Rap, sondern Tower of Power hört, weißt du, so. Da hat man dann die ganzen Musikfreaks zusammen und das ist irgendwie cool.
Geil. Kurz an dieser Stelle, ich mache immer in meinem Trommeltalk so eine Schnellfragerunde. Und zwar stelle ich dir immer zwei Begriffe zur Auswahl. Und sie müssen sich schnellstmöglich und spontan für einen Begriff entscheiden. Mal schauen, wie gut das klappt.
Nach welchem Auswahlkriterium denn? Der mir gefällt oder der mir nicht gefällt?
Ja, das kannst du selbst entscheiden. Ich versuche es dann rauszufinden.
Okay. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, immer das Falsche zu sagen. Nee, ich mache normal mit.
Ja. Okay, alles klar. Also, erste Frage. Five Stroke Road oder Paradiddle?
Paradiddle.
Laidback, also das war schon mal, glaube ich, ehrlich und nicht das Falsche. Laidback on top oder upfront? Okay, das sind drei Sachen, aber trotzdem.
Laidback.
Mhm. Downbeat oder Synkopen?
Synkopen.
Jetzt kommt Bass oder Brasses?
Brass, finde ich geil.
Okay. Ride oder Hi-Hat?
Heilen.
Solo oder begleiten?
Auch, Mann. Sagen wir mal beides. Nein, Solo.
Dein eigenes Solo begleiten?
Nein, nur Solo oder begleiten. Also, du meinst jetzt also Comping im Solo. Nee, dann spiele ich lieber selber was Kreatives.
Okay. Snare oder Bassdrum?
Snare.
Straight oder shuffled?
Straight.
Laut oder leise?
Laut.
Komponieren oder improvisieren?
Komponieren.
Ja, das waren schon die 10 Fragen. Ist interessant. Du sagst, dein bester Freund ist Bassist und du entscheidest dich für die Bläser.
Ich habe gerade ein wahnsinns Bläser-Arrangement geschrieben und mit hier Philipp Katscher und Clemens Braun und Oleg Roffner ein Horn-Arrangement durch. Ich denke mir so, boah, Bläser sind einfach, das ist einfach das Geilste, was geht. Aber es ist ja immer so eine Phase.
Ja, das ist interessant. Wie gehst du dabei vor, wenn du selber Sachen komponierst? Also einmal für deine eigene Musik früher und jetzt halt für Pimpy Panda, wenn du Bläsersätze komponierst. Wie gehst du daran? Siehst du das mehr so aus der Blickrichtung eines Schlagzeugers oder noch des Keyboarders von damals?
Boah, das ist ganz schwer zu sagen und ganz unterschiedlich. Also, wo fange ich da denn jetzt an, das zu erklären? Also, ich würde sagen, die ersten Songs, die ich geschrieben habe, die habe ich natürlich als Schlagzeuger geschrieben. Aber inzwischen ist es doch eher so, dass ich schon mit einem Textfragment anfange oder vielleicht sogar mit einem fertigen Text oder mit einer Melodie. Und dass ich dann immer nur denke, was höre ich, was würde ich jetzt cool finden und wie setze ich das um? Und häufig, Bläsersätze, finde ich, müssen sich immer ganz gut so um die Melodie rumfügen. Und dann gibt es natürlich so gewisse Stilmittel, die sich einfach toll anhören, die man mit Bläsern machen kann. Also so ein paar Unisono-Lines, die toll sind. So ein paar spezielle Voicings, wenn am Ende dann dreistimmig so ein alterierter Akkord irgendwie aufgeht, dass du zum Beispiel weißt, okay, Kreuz 9 als Top-Note oder sowas klingt gut. Und dann so eine Mischung aus der komplementären Melodie, sag ich mal, ein paar Stilmittel, die sich mit Bläsern toll anhören und dann gerne auch mal eine rhythmische Information. Aber da sehe ich das eigentlich, also da denke ich dann schon immer von dem Hauptmerkmal aus. Also wenn Melodie und Text zum Beispiel schon feststehen, dann habe ich das im Kopf und probiere dazu was zu arrangieren, was sich da gut mitfügt.
Ja, ich merke schon, du gehst an die Sachen sehr systematisch ran, ne, und sehr analytisch. Wie ist das beim Schlagzeugspielen? Ist das da auch so, wenn du Schlagzeug zu Musik spielst, dass du dir überlegst, was für ein Groove könnte jetzt da passen oder lässt du dich da einfach treiben?
Ich würde auch sagen, das hat sich ein bisschen verändert. Also ich habe früher wohl auch gerne mal so Buchs am Reißbrett geschrieben oder also mir einfach überlegt, wo wie müssen die Placements sein. Und eigentlich, also das macht auf jeden Fall auch total Spaß. Nur ich hatte das Gefühl, zum Beispiel auf der aktuellen Pimpi Panda Platte auf Pandrenalin ist da der, genau der Groove, nämlich von Pandrenalin ist genau so ein konstruierter Groove. Da hatte ich dann aber tatsächlich im Studio on the fly, nachdem ich mir das ausgedacht hatte, auch echt Probleme, das zu spielen. Weil das dann eine Pattern ist, die einfach super unintuitiv ist und die soll ja auch irgendwie grooven und Spaß machen. Und dann bist du auch total verkopft. Nein, ich wollte hier diesen, das wollte ich auch verheiratet, hier wollte ich noch diesen Doppelschlag haben. Und da muss die Ghost Note aber anders platziert oder gephrased sein als im Takt davor. Und dann bist du ja irgendwie verrückt. Und inzwischen, oder jetzt so aktuell ist meine Phase, ich würde gar nicht sagen, Entwicklung, früher war es so, heute ist es so inzwischen. Ich denke mal so aktuell ist meine Phase einfach, dass ich Lust habe, Groove zu spielen, den ich einfach fühle und möglichst wenig darüber nachzudenken, wenn ich spiele und wenn ich aufnehme. Also mein eigenes kreatives Zeug oder mit meiner Band eben entsprechend. Aber wenn ich wenn ich übe, probiere ich so bewusst und so konzipiert wie möglich zu üben. Einfach in der Hoffnung, dass ich dann solche Sachen auch normal in, oder dass ich dann dass ich die Konstante dann ins freie Spiel auch mehr überträgt. Aber jetzt aktuell habe ich eigentlich eher Lust, Schlagzeuggrooves voll intuitiv, wie sie kommen, einfach rauszuspielen.
Ja, okay. Und welche Rolle siehst du dann für dich als Schlagzeuger in der Musik?
Also maßgeblich denke ich mal Backbeat. Der Backbeat muss passen, dann kannst du tanzen.
Ja.
Und nächste Rolle ist das Energielevel der Musik, würde ich sagen, zu unterstützen. Also einfach, du hast im Schlagzeug ja ein Wahnsinns-Dynamikspektrum. Und ich mag es, wenn der Backbeat puncht und rauskommt und du im Vers und im Chorus und wo auch immer im Song, also wenn es denn sein soll und darf, einfach das Gefühl hast, okay, hier geht's lang. Auf der anderen Seite finde ich aber die Möglichkeiten einer dynamischen Gestaltung, also sei es jetzt so eine sexy geschlossene Hi-Hat im Vers, ein lautes Ridebacken mit einer fetten Bell, irgendwie sowas im Chorus, da aufzumachen, da finde ich, da kann man den, also aus Produzentensicht quasi, den Song einfach wahnsinnig mitgestalten. Und da finde ich es immer gut, den Überblick über das ganze Arrangement zu haben und zu gucken, so wie viel Energie biete ich wo an. Und und dann eben, wie ich eben schon gesagt habe, dazu dann einfach, welcher Groove fühlt sich richtig an? Wie muss das viel sein? Ich höre tatsächlich dann bei solchen Sachen eher auf die Instrumente, die schon da sind, auch als auf den Klick. Während ich ein beinharter Klicküber bin und mir echt immer Übungen ausdenke, um mein Timing und die Präzision da irgendwie so gut es geht, total on spot zu kriegen. Aber beim Aufnehmen probiere ich eigentlich genau diese Dramaturgie zu fühlen und das eher wie ein Produzent zu denken, mehr Elemente an, mehr oder weniger Elemente an, mehr Fülle, weniger Fülle. Wann ist Energie gut?
Ja.
Da sehe ich die Rolle im Schlagzeug, eben diesen dramaturgischen Aufbau des Songs ziemlich extrem sogar mitzugestalten.
Ja, guter Stichpunkt, Klick und die Rolle des Klicks. Die Aufnahmen, die ihr macht, sind ja offensichtlich zum Klick gespielt. Ne?
Würde man denken, nicht alle.
Nicht also alle, einige. Okay. Sehr großes Kompliment, super cool. Wie ist deine Auffassung zum Klick? Welche Rolle hat der Klick in deinem Leben?
Er ist ein fantastisches Percussion-Instrument, was möglichst wenig auf den Fiddeln verloren hat.
Das heißt, du stellst dir einen Klick bei der Aufnahme auch nicht ein Tick-Tick-Tick ein, sondern machst dir eine Percussion-Line, oder?
Oh, na, bei den Aufnahmen tatsächlich dann schon auch. Aber viele meiner Klickübungen gestalte ich so, dass ich entweder weniger als die Viertelnoten habe, also halbe oder ganze, die ich dann auch möglichst so durchs Raster schiebe. Also ich habe im Studium, Grüße gehen raus an Alex Vespal, bei dem habe ich das ganz, ganz toll gelernt. Der hat mich da ziemlich durch einen Fleischwolf mitgedreht und ich habe da viel mitgenommen. Achso, du bist auch in Köln, Felix, ne?
Genau.
Dann ist das ja... Das ist ja dein Kölner Kollege, sauber.
Richtig, Alex Vespa ist hier eine Institution sozusagen.
Ja, und der hat mir so tolle Konzepte im Studio mit in die Hand gegeben. Also da zehre ich immer noch von und werde wahrscheinlich nie aufhören, davon zu zehren. Unter anderem sein Konzept der Groove-TÜV. Also musst du Alex fragen, was der Groove-TÜV genau ist. Ich habe für mich jetzt so meine Abwandlung gefunden, wie ich eigentlich so gut wie alles, was ich übe, durch diesen Groove-TIFF schicke und dabei eben die das Click-Placement ziemlich rigoros variiere. Dann mache ich meistens noch irgendwie diese Giorgio Moroder Lautstärken-Level-Exercise, dass ich die einzelnen Instrumente um den verschobenen Klick spiele. Es dauert auch immer echt eine Weile, wenn man den Groove dann auf die Art auseinander nimmt. Aber was das Tolle, finde ich, ist, wenn man auf so eine Art mit Klick übt, ist, dass es nicht nur den, dass man nicht übt, drauf zu spielen, stumpf, sondern dass man sein eigenes inneres Metronom einfach wahnsinnig schult. Und wenn man das schafft, eben so zu spielen, dass der Klick zu einem selber groovt, dann bist du als Schlagzeuger der Groove-Gestalter und du hast quasi über einen Klick, der irgendwo in deinem Raster liegt, immer nur eine Referenz, ob deine Time gerade stimmt, aber eben auch nicht da, wo gerade Bassdrum und Hi-Hat zusammenkommen und du eigentlich hören möchtest, klingt meine Bassdrum geil, klingt die Hi-Hat geil, ist es drauf und macht der Pockspecht gleichzeitig auch noch. Das sind irgendwie, da finde ich es einfach schöner, mit dem Klick anders zu üben, tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass das mein inneres Timing einfach stärkt und du den Klick halt nachher ausmachen kannst und ich weiß Bescheid, was los ist. Als Gegenentwurf dazu nur mit dem Klick zu üben und du machst den Klick aus und auf einmal würdest du anfangen zu wackeln, weil du gar nicht genau weißt, was du tust.
Mhm. Ja, sehr, sehr interessant, sehr cool, sehr cool. Ja, da müsste man nochmal im Detail drüber sprechen. Aber also mega, 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 kann ich nur sagen. Wir sind schon, ich gucke auf die Uhr und sehe, ja, schon gut, hier sind wir schon gut vorangekommen. Wegen der Zeit habe ich noch zwei Fragen eigentlich. Und zwar finde ich das beeindruckend, wie systematisch und strukturiert du bist, sodass ich wahrscheinlich auch ohne Probleme eine Antwort kriege auf die Frage, was sind denn deine Ziele jetzt noch?
Also jetzt aktuell mein Nahziel ist, endlich mein Analyzing Gospel Shops Projekt abzuschließen. Davon hat, glaube ich, noch niemand was mitbekommen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Sneak Peek Werbung. Ich bin nämlich seit des Corona-Lockdowns dran, mein gesamtes Buch zu spielen. Und ich habe das Buch bis jetzt ja erst rausgebracht und die Transkription da eben, ja, also einfach abgedruckt und gesagt, hey, das ist mein, oder das, was mich seit ein paar Jahren fasziniert. Und so wird es wirklich gespielt, weil mich das immer aufgeregt hat, oder das war meine Motivation, das Buch zu schreiben, dass ich, als ich mich selber angefangen habe, mit Gospel Shops zu beschäftigen, dass ich einfach nicht rausbekommen habe, was das ist. Und die Erklärung, die ich im Internet gefunden habe, dass die häufig unzureichend waren. Und wenn ich dann auf einem Workshop war, ich eigentlich auch nachher nicht schlauer als vorher rausging, zwar eventuell sehr geflasht und dachte, wow, das war ja krass, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Und deswegen war mein Ansatz, das mal zu transkribieren und wirklich Note für Note zu wissen, was da jetzt passiert, was ja auch wieder zu der Struktur passt, die du gerade angesprochen hast. Genau, und jetzt habe ich die Corona-Phase genutzt, um ein Playback daraus zu bauen. Also ich habe Musik mal ganz anders komponiert, witzig. Ich habe gerade erzählt, ich gehe von der Melodie aus, da habe ich an der Stelle tatsächlich den Drumpart fertig geschrieben und habe nämlich alle Chops in Tempogruppen sortiert, dass ich ein Monster-Playback habe, wenn du so willst, wo alle 50 dieser Transkriptionen in einer gewissen Reihenfolge hintereinander kommen. Das ist dann mit 7 verschiedenen Tempi und dazwischen metrische Modulation und alles Mögliche. Und darum dann eben Musik komponiert. Und dieses 9 Minuten 30 Werk ist es, glaube ich, jetzt lang, ist echt so das Unspielbarste gewesen, was ich je geübt habe. Und das habe ich jetzt seit März irgendwie probiert. Ich habe alleine 3 Monate gebraucht, um mir das zu merken, weil es ja Note für Note quasi transkribiert war. Das war so ein Gehirnjogging. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich wollte meine Sticks wegschmeißen. Das war zu heftig. Aber dann jetzt irgendwann so nach 4, 5 Monaten üben hat es dann geklappt. Und ich war jetzt gerade im Studio und habe das aufgenommen mit einer Riesenband noch vor dem Lockdown. Ich bin super dankbar, dass das geklappt hat. Und mit Hygienebestimmung und allem Möglichen, das war ein ganz schöner Drahtseilakt. Und jetzt ist auf jeden Fall alles im Kasten. Ich werde den Lockdown nutzen, um die Videos zu bearbeiten. Und dann hoffe ich, dass 2021 da richtig eine kleine Internetoffensive mitgeht. Also ich habe dann ein paar Videos am Start. Also nicht nur die Hauptversion, sondern verschiedene Tempoabstufungen. Ein Playback dazu am Start. Ich plane dann noch so ganz grob eventuell, ich will mich da jetzt noch nicht committen, aber dann nochmal eine Neuauflage des Buches rauszubringen, wo diese ganze Transkription mit drin steht. Vielleicht mache ich auch ein Video, wo die ganze Transkription eingeblendet sein wird. Also das ist so gerade mein Riesen Corona-Projekt, in der Hoffnung einfach, dass ich mich da dann auch ja im Geist der Zeit ein bisschen mit Online-Lessons, Online-Masterclasses, mit allem, was man jetzt halt nur noch machen kann, weil die Gigs ja leider gerade alle nicht gehen. Also das ist so mein Nahziel und mein Langzeitziel, das ist also weiterhin natürlich mit Pimpy Panda CDs rausbringen und weiterkommen, mich in meinem Netzwerk immer weiter etablieren und interessante Jobs akquirieren. Also dieses Jahr waren zum Beispiel, standen tolle Sachen an, wo ich lange drauf hingearbeitet habe. Zum Beispiel mit Cool Million wäre eine Tour dran gewesen und mit den Real People wäre ich auf Europa-Tour gewesen. Und das ist ja genau die Musik, die ich spielen will. Also Funk-Soul, Neo-Soul, schwarze Musik im Groben, das ist, wofür mein Herz schlägt. Und genau da auch dann als Sideman irgendwie Jobs zu haben, das ist so mein, ich sag jetzt so mal mein mittelfristiges Ziel, weil wo ich mich sehe als Künstler und als Schlagzeuger ist, dass ich irgendwie so die Hälfte der Zeit mit Musik unterwegs bin, auf Tour bin, auf großen Bühnen stehe, auf die ich richtig Lust habe, wofür mein Herz schlägt, die für mich künstlerischen Mehrwert hat und dass ich dann die andere Hälfte meine eigenen Projekte mache, mit meiner Band spiele und dass sich das alles fügt zu so einer gesunden Mischung, wo man ja eigentlich nichts, von nichts irgendwann satt wird, sondern wo sich alles einfach richtig schön ergänzt und ich die ganze Zeit die Musik mache, die ich liebe und das, da sehe ich meine, also da bin ich erfüllt, das erfüllt mich, wenn ich das machen kann und da arbeite ich dran, dass das vielleicht irgendwann klappt.
Ja, ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Wenn ich das so sehe hier so aus der Ferne, aus Köln, bist du da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg und darum meine letzte Frage an dich und zwar, welche Tipps hättest du denn an noch jüngere Schlagzeuger als deiner einer selbst?
Oh, in Bezug darauf, oh, ich möchte das machen, ich möchte Musik studieren?
Ja,
oder?
Nee, nicht unbedingt, also generell, also ja und nein, also auch für jemanden, der jetzt irgendwie nur Schlagzeug spielt, vielleicht auch nur zum Hobby, aber auch für jemanden, der total ambitioniert ist, welche Tipps hättest du?
Hört gute Musik. Ich habe das Gefühl, es wird viel weniger Musik aktuell gerade gehört. Durch Spotify und alles Mögliche ist alles so schnell verfügbar und ja, es ist eigentlich Wahnsinn, wie wenig sich, also zumindest meine Erfahrung mit Schülern, wie wenig sich Menschen noch mit Musik auseinandersetzen. Also mal ein ganzes Album hören, mal einen Schlagzeugpart richtig auswendig lernen, mal wirklich eine Platte oder ein Stück Musik wirklich kennen und sich in die Details verlieben und richtig gut zuhören. Es ist alles so schnelllebig, dass das alles so vorbeizieht. Und ich habe das Gefühl, das Wundervolle und das Tolle in der Musik liegt eigentlich darin, wenn man richtig zuhört und mal richtig ins Detail geht und sich einfach die Zeit nimmt, mal aufmerksam Musik zu hören. Dann erschließt sich die Welt. Also finde ich,
ja, Musik hören. Das ist super. Und ist auch wieder, da schließt sich jetzt sozusagen der Kreis mit Michael Küttner wieder. Mit dem habe ich nämlich genau dasselbe auch gestern besprochen, dass auch so unser Fazit war oder sein Fazit war. Es ist so wichtig, wirklich richtig mal sich auf Sachen einzulassen, musikalisch und also nicht nur selber was zu spielen, sondern auch mal eine Platte. Wir haben dann gesagt, so eine LP so lange hören, bis man die quasi nicht mehr hören kann, weil die so zerkratzt ist,
ja,
die rauf
genau,
und runter gehört
genau,
hat.
Ja. Genau, ja.
Ja, super.
Unterschreibe ich.
Das, sehr gut. Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich frage dich noch, hast du noch irgendwas, was du gerne der Welt mitteilen willst?
Der Welt?
Ja,
wow.
Also den paar Leuten, die hier zuschauen.
Tja, ich würde einfach sagen, gerade die Phase, glaube ich, die ist für uns alle ziemlich schwer. Weil das so ein richtiger Rückschlag eigentlich ist, in dem wir haben ja gerade so über Ziele gesprochen. Auf der einen Seite ist es ein Segen, dass jetzt mal eventuell die Zeit da ist, sich um seine Projekte mit Energie zu kümmern. Auf der anderen Seite, also um seine eigenen Projekte mit einer gewissen Energie und einer gewissen Aufmerksamkeit zu kümmern, weil einfach mal Zeit dafür da ist. Auf der anderen Seite ist dieser Lebensentwurf ja auf so vielen Säulen aufgebaut. Und wenn ein Großteil davon dann auf einmal wegsackt, dann ist immer die Frage, boah, stehe ich diese Phase jetzt durch und danach geht es so weiter, wie ich es mir überlegt habe, oder muss ich strukturell was ändern? Was mich zumindest einfach gerade wahnsinnig beschäftigt ist, es wird dieser Lebensentwurf, den ich für mich beschlossen habe, wo ich gerade mein ganzes Leben schon mit voller Energie dran bin, wird der funktionieren? Oder wird nach Corona alles anders aussehen? Und überhaupt so die Überlegung, welchen Wert hat Musik noch in unserer Gesellschaft danach? Oder war es eh schon vorher am Bröckeln? Also jetzt einfach vielleicht die Frage mir zu stellen oder wir uns alle vielleicht stellen können, wie wird Musik in Zukunft sein? Und wie wollen wir Teil davon sein? Wie wollen wir Musik genießen? Also ich meine, wir sind ja alle Musiker, aber letztendlich sind wir auch Musikkonsumenten. Wir entscheiden das ja auch als Menschen irgendwie mit. Und ich bin eigentlich einfach nur gerade, muss ich sagen, ein bisschen verwirrt. Ein bisschen dankbar dafür, die Zeit jetzt zu haben, aber eben auch etwas niedergeschlagen, weil ich einfach nicht weiß, was kommt. Und ja, vielleicht ist das so eine, vielleicht können wir alle gemeinsam überlegen, dass wir was finden, wie Musik dann ab 2021, ab 2022 wieder für alle schön sein kann und ein tolles Erlebnis wird.
Ja, also ich glaube, dass das so ist, dass gerade so Typen wie du, die mit so viel Enthusiasmus in die Musik reingehen und da vor allem auch neben der Ernsthaftigkeit den Spaß ganz nach vorne stellen, total wichtig sind, gerade in so einer Zeit, weil die einfach auch Motivation für andere sein können. Und ich sage selten hier was über mich in den Videos, aber das sehe ich auch so ein bisschen als meine Rolle, dass man einfach den Leuten zeigt, wie viel Spaß das machen kann und dass das völlig unabhängig davon ist, wie gerade die Umstände draußen sind, sondern Musik ist einfach geil, Schlagzeug spielen ist noch geiler und ich glaube, das wird so bleiben und das wird weitergehen und ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viele Sachen von den Sachen, die du dir vorgenommen hast, auch so umsetzen kannst. Da bin ich mir wirklich zu 100% sicher. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ich danke dir. Vielmals für diese ganzen Vorschusslorbeeren.
Ey, die sind aber auch gerechtfertigt, weil ich freue mich schon darauf, was noch alles von dir kommen wird. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal hier an dieser Stelle für das Interview. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Genieße das schlechte Wetter. Ist bei euch auch so schlecht, oder?
Nö, hier geht's eigentlich. Es scheint fast die Sonne.
Okay.
Ja. Also für Hamburger Verhältnisse scheint die Sonne.
Okay, wahrscheinlich, ja, so ist das hier wahrscheinlich auch. Ich als Kölner bin das natürlich auch gewöhnt, dass es hier regnet. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Vincent.
Und Felix, mit dir. Vielen herzlichen Dank.
Sage bis bald und ciao, ne?
Ciao, ciao.
Jo, und das war's auch schon mit diesem Trommeltalk. Falls er euch gefallen hat, dann lasst mir doch eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes da. Das würde mir sehr helfen, dass dieser Podcast weiter nach vorne kommt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr weitere Podcasts vom Trommeltalk hören würdet, die ich zusammen mit Erik Harings mache. Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Trommeltalks zu finden mittlerweile und es werden auch stetig mehr. Ja, ansonsten kann ich euch noch empfehlen, eventuell auf meinen YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da findet ihr auch dieses Interview mit Bild, falls ihr sehen wollt, wie Vincent aussieht. Außerdem gibt es da noch eine Menge mehr an Videos zu sehen. Nicht nur Trommeltalks, sondern auch Drumtorials, Drum-Challenges, Drumgestöber, eine ganze Menge. Schaut einfach vorbei, wenn ihr Schlagzeug so sehr liebt, wie ich es tue. Achso, und wie findet man den überhaupt? Einfach bei YouTube eingeben, einfach Schlagzeug Felix Kraft mit Doppel-F und ihr seid schon da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage ciao. Bis bald, der Felix.
Auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.